Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu den Zwischentönen begrüßt Sie heute Tanja Runo, und wenn Sie diese Sendung öfter hören, dann wissen Sie, dass wir uns um ein breites Spektrum an Gästen bemühen, und trotzdem hat man seine Steckenpferde, seine Komfortzone vielleicht auch, und dann gibt es diese Themen, die findet man ganz wichtig und traut sich nicht ran. So eine Premiere ist es für mich heute. Ich habe zum ersten Mal einen Juristen eingeladen und es auch nur deshalb gemacht, weil ich einige seiner Bücher gelesen habe, die erstens bestechen durch Relevanz und zweitens so geschrieben sind, dass ich sie auch ohne Jurastudium problemlos verstehen kann. Eine gute Ausgangssituation, denke ich, für unser Gespräch heute. Herzlich willkommen, Roden Steinke.
Hallo.
Herr Steinke, Sie haben über Rechtspolitik, Extremismus, Sicherheitsbehörden gearbeitet, sind seit einigen Jahren rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung von Berlin aus. Das heißt, Sie sind es gewohnt, für Laien über juristische Inhalte zu schreiben. War das was, was Sie erstmal wieder erlernen mussten nach dem Studium, oder kam das von allein?
Also das Jurastudium trainiert einem gutes Deutsch systematisch ab. Das ist leider wirklich Tatsache. Also das klassische Beispiel sind diese Verben, die zu Substantiven erstarren. Also lauter Wörter, die mit ung enden. Ja, die Gefährdung der Betrachtung der Öffentlichen und so weiter. Sehr, sehr komplizierte Kaskaden von Substantiven. Und ja, da brauchte ich schon ein bisschen Entgiftung. Und ich glaube, ich arbeite immer noch dran.
Ja, das ist jetzt schon sehr lange her bei Ihnen. Konnten Sie schon ein bisschen Abstand gewinnen?
Aber bin resozialisiert vielleicht, teilweise.
Gut. So viele Jahre Studium, auch noch Jura und dann doch nur Journalist geworden, Herr Steinke. Was war da los?
Geht ja hier gut los. Nein, also ich bin zum Jurastudium gekommen, vielleicht anders als viele andere, nicht mit so einem Impuls, naja, ich wusste nicht, ob ich BWL oder was anderes mache, dann mache ich halt Jura, sondern ich kam eigentlich von Beginn an mit so einem politischen Interesse. Also die Welt zu betrachten, auch nicht so zu lassen, wie sie ist, zu verändern. Viele gehen dann mit so einer Motivation vielleicht zur Soziologie oder zur Politikwissenschaft oder zur Geschichte. Das sind auch Studien, in denen man schnell zu diesen großen Fragen der Gesellschaft vorstößt und dann nicht lange sich mit anderem aufhält. In Jura dauert es etwas länger, bis man sich da vorgekämpft hat, aber am Ende ist Jura dann das Handwerkszeug, mit dem man die Dinge wirklich auch verändern kann, mit dem man Gesetze machen kann, auch an der Interpretation von Gesetzen arbeiten kann. Deswegen fand ich Jura eigentlich eine gute Wahl für dieses politische Interesse. Und da bin ich auch dabei geblieben. Also ich habe Jura eigentlich immer so als politisches Fach betrieben und nebenher auch geschrieben und auch gemerkt, dass man damit ja auch was verändern kann.
Sie sind 1983 geboren, in Nürnberg aufgewachsen, haben dann in Hamburg und in Tokio studiert. Aber wie ist das? Hatten Sie diesen Traum oder diese Vorstellung, irgendwann in einem Gerichtssaal zu stehen und großartige Plädoyers zu halten, die dann natürlich die entscheidende Wendung bringen? Ist das nicht so eine Vorstellung, die man auch hat oder entwickelt in so einem Studium?
Doch, absolut. Und man probiert es ja auch aus. Also ich habe während des Studiums in Strafverteidigerkanzleien gearbeitet. Jetzt vielleicht nicht, wie man sich so vorstellt, so spektakulär die großen Fälle, wo man dann wie im amerikanischen Fernsehen also so Reden richtig im Gerichtssaal hält, sondern der Alltag in Deutschland ist ja viel trister. Das sind ja mehrheitlich Elendsstraftaten. Ja? Arme Leute, die Dummheiten begehen, über die sie sich selber nachher ärgern und diese noch tiefer in ihr soziales Elend hineinreiten. Und damit hat man eigentlich so im Alltag zu tun. Das ist etwas, wo ich mich schon engagiert habe, wo ich auch einen großen Sinn drin gesehen habe und wo ich sehr gerne mitgearbeitet habe. Aber am Ende ist der größte Erfolg, den man dann haben kann, dass man in einem Einzelfall ein bisschen hilft. Also einem Menschen entweder hilft, eine ja vielleicht überzogene Anklage abzuschütteln oder vielleicht zumindest ein mildes Urteil zu bekommen oder auf eine andere Weise irgendwie gehört zu bekommen oder zumindest das Gefühl zu haben, dass man mitreden konnte, ist ja auch schon etwas wert, auch wenn am Ende das Urteil trotzdem hart bleibt. Aber man kann nicht das große Ganze drehen. Also man muss dann damit leben, dass man dann, ja, also man geht da jede Woche zu Gericht und Tag ein, Tag aus und am Ende ändert sich das System trotzdem überhaupt nicht. Und das, was ich dann stattdessen ja beruflich jetzt mache, ist eigentlich so das große Ganze in den Blick zu nehmen. Das ist dann ein großes Rad, also die Politik, die Rechtsetzung auch, die Gesetze. Das kann ich natürlich nur ein kleines bisschen drehen oder kann ich mir zumindest einreden, ja, durch meine Artikel, durch meine Stellungnahmen. Aber das dreht vielleicht das große Ganze ein bisschen weiter nach vorne.
Also Sie haben das Gefühl, Sie können letztlich da mehr bewegen, als wenn Sie da jede Woche bei Gericht erscheinen und irgendwie so einen kleinen Fall mit beeinflussen?
Also es braucht beides, ja. Es ist auch natürlich aller Ehren wert und viele meiner Freunde sind den anderen Weg gegangen. Aber ich glaube, ja, beides braucht es. Es braucht auch das, dass man das große Ganze nicht so lässt, wie es ist, sondern dass man sich auch Gedanken macht, was man da systematisch ändern müsste.
Gewissermaßen haben Sie ja auch eine Bühne, weil Sie ja viele Bücher schreiben und entsprechend auch viel in Talkshows sitzen und so weiter. Das heißt, Sie haben da schon auch ein Publikum.
Also ich merke, dass es ein großes Interesse gibt an rechtlichen Themen, was ja gut ist und was uns eigentlich sehr zu denken geben müsste, dass dieses Interesse so selten befriedigt wird. Also es ist ja nicht umsonst so, dass im Gerichtssaal immer gesagt wird, im Namen des Volkes, ja, das ist ja was Besonderes. Wir sagen ja nicht, also der Zahnarzt sagt ja nicht, diese Wurzelbehandlung ergeht im Namen des Volkes oder dieser Kuchen wird jetzt im Namen des Volkes gebacken bei der Bäckerei, sondern Justiz ist etwas ganz Besonderes, etwas, was nur dann legitim ist, wenn es wirklich irgendwie uns alle repräsentiert. Und deswegen ist es ja sehr gut, dass viele Menschen da auch einen Anspruch haben, mitreden zu wollen, sich eine Meinung bilden zu wollen. Es ist sehr schlecht leider, dass sie oft dann so ein bisschen abgewatscht werden, so ja, lass mal die Experten reden und bitte keine dummen Fragen stellen und so. Und ich glaube, das ist eine bisschen demütigende Erfahrung, die viele Menschen machen, mit der viele Menschen unglücklich sind. Und ich erlebe das eigentlich als etwas sehr Schönes, wenn man dann mal sich auf Augenhöhe begibt, wenn man mal die Sprache öffnet, wenn man mal sagt, diese juristischen Fragestellungen, die sind zwar eingekleidet, oft in eine sehr komplexe Sprache, aber im Kern sind die eigentlich oft gar nicht so komplex. Es sind einfach Abwägungen zwischen Interessen oder es sind verschiedene Sichtweisen, was ist gerecht, der eine sieht so, der andere sieht so. Und wenn man mehr Leute ermöglicht, mitzusprechen, dann wird so eine Diskussion in der Regel besser. Daran arbeite ich.
Ja, das ist die Frage, wie kommen wir da hin? Das ist wahrscheinlich auch was wir im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen ausführlicher besprechen sollten. Aber erstmal würde ich sagen, starten wir mit Ihrer ersten Musik. Und Sie haben ein sehr zeitgenössisches Programm zusammengestellt für diese Sendung. Den Auftakt machen die Libertines mit Run, Run, Run. Ist das ein Titel von Ihrer aktuellen Playlist oder wie kommt der hier?
Also Libertines ist schon eine alte Band, schon zu Beginn der 2000er groß gewesen aus England, rund um den talentierten Mr. Pete Doherty. Ja,
genau.
Der dann, also seine zweite große Liebe waren die Drogen, der dann also ziemlich auf Abwege gekommen ist, der dann auch eine fantastische Solo-Karriere gemacht hat, nachdem er bei den Libertines mehr oder weniger rausgeflogen ist wegen der ganzen Drogen. Und jetzt, nach vielen Jahren und vielen Verletzungen, haben die sich wieder zusammengerauft als Libertines. Und das neue Album ist großartig und es ist vor allem schön zu sehen, was für eine Freundschaft irgendwie auch so eine Zeit überdauern kann. Und das, finde ich, hört man diesen Songs sehr an.
Und Sie finden es schön einfach, dass Sie diesen Weg zusammen wiedergefunden haben?
Ich glaube, Freundschaft ist ein Talent. Das haben manche Menschen mehr und manche weniger. Es ist auch etwas, was man bewundern kann.
Und wie ist es bei Ihnen?
Ich würde mir immer mehr wünschen von jedem Talent und auch von diesem.
Gut, lassen wir die Musik sprechen.
Sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest.
Die Libertines haben wir gehört von ihrem noch ziemlich frischen Album All Quiet on the Eastern Esplanade auf Wunsch des Juristen und Journalisten Ronen Steinke, der zu Gast ist heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich habe diesen Song hier gesetzt, weil er so einen schönen jugendlichen Spirit hat, obwohl ja eben Dorothy und Konsorten jetzt auch schon ein bisschen
die
Jahre
nicht mehr so
gekommen sind.
Ja.
Aber ich finde, sie verkörpern das doch ziemlich glaubwürdig, oder?
Ja, es ist eine Geisteshaltung irgendwie, eine Offenheit.
Haben die Drogen vielleicht auch geholfen?
Auf ich war. Wir wollen es nicht weiterempfehlen. Ja. Ja.
So, wir waren jetzt eben auch bei Ihren jungen Jahren, Herr Steinke, und haben Sie ein bisschen kennengelernt als eher zielstrebigen jungen Menschen mit Idealen auf der Suche nach einem sinnhaften Beruf. Aber in Ihrem Jurastudium gab es dann tatsächlich offenbar auch mal eine Krise, und zwar eine größere Krise. Sie hätten beinahe hingeschmissen.
Ich war nach einem Jahr eigentlich schon fast durch mit dem Thema, ehrlich gesagt. Also ich kam mit einem überschießenden Idealismus, wie Sie sagen, und dachte, das ist ja genau richtig hier, wir reden über Grundrechte, wir reden über Demokratie, und dann ist es aber so, man redet erstmal ganz viel über, ist die Willenserklärung zugegangen? Ist es also, wenn der Brief im Briefkasten vor Mitternacht oder nach Mitternacht war, ist der Mietvertrag gültig, kann man ihn anfechten? Also solche eher technischen Fragen. Und das ist ein ziemlich harter Aufprall auf der Realität.
Das war Ihnen zu unbedeutend, zu kleinteilig?
Ja, es ist so wie so ein Ingenieurstudium, ja, also Ingenieurstudium in allen Ehren, aber das ist ja was anderes als das, was ich gesucht habe. Und vieles in Jura ist auch so ein bisschen, wir drehen an diesem Schräubchen und dann leuchtet da ein Lämpchen. Also wir haben so einen logischen Ablauf, das ist ja auch alles nicht verkehrt, aber es ist eben nicht die große Gerechtigkeitsdiskussion.
Sehr bürokratisch auch, ne? Einfach.
Leider.
Mhm. Sprachlich und auch technisch wahrscheinlich.
Ist auch vielleicht nicht gut, dass Jura so unterrichtet wird, würde ich mal rückblickend sagen. Aber so war es jedenfalls. Ich habe darunter gelitten und war auch schon kurz davor zu sagen, also dann habe ich mich hier getäuscht, dann muss ich woanders hin. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und habe...
Herr Steinke, ich unterbreche Sie ungern, aber was kann man nach einem Jahr erwarten? Also ich meine, dass Sie da die großen Fragen nach einem Jahr schon verhandeln.
Naja, also
das war Ihr Anspruch, oder was?
Ja, wieso denn nicht? Es gibt auch andere Beispiele. Ja. Es gab auch Vorlesungen in Grundrechten zum Beispiel. Da redet man natürlich gleich auch im ersten Jahr über, was ist Menschenwürde oder was ist Gleichheit vor dem Gesetz. Aber das sind eben kleine, also quantitativ wenig. Und der Großteil war wirklich dieses eher technische Feilen an logischen Fragen.
Okay, aber ich habe Sie unterbrochen. Sie waren gerade auf dem Weg in die Bibliothek.
Da habe ich dann nämlich meine Rettung gefunden. Ich habe nämlich eines Tages in der Bibliothek in einer Fachzeitschrift eine kleine Anekdote entdeckt, ganz kurz, die mich elektrisiert hat und die mich genau da abgeholt hat, wo ich stand. Nämlich die Geschichte, dass in den frühen Nachkriegsjahren, also als in Deutschland noch viele Nazis im Staatsdienst unterwegs waren, besonders in der Justiz, es einen einsamen jüdischen deutschen Staatsanwalt gab, Fritz Bauer, der also komplett gegen den Strom seiner Kollegen heimlich mit dem israelischen Geheimdienst kooperiert hat, um den damals flüchtigen Cheforganisator des Holocaust, Adolf Eichmann, vor Gericht zu bringen. Wir alle kennen das berühmte Buch von Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, ein Jahrhundertprozess, wo also die weltweit die Kameras drauf gerichtet waren, aber es ist damals unbekannt gewesen, dass im Hintergrund dieser einsame deutsche Staatsanwalt eigentlich das alles eingeleitet und ermöglicht hat. Und das las
aus heutiger Sicht unvorstellbar, ne? Heute weiß das wahrscheinlich jeder.
Lange wusste das auch niemand. Lange war das wirklich so eine unbekannte Geschichte und wie gesagt eine kleine Randnotiz in einer Fachpublikation. Und ich dachte mir, okay, das ist ja so spektakulär. Ja. Jemand, der so genau das, was ich immer gesucht habe, so sehr seinem eigenen Gewissen gefolgt ist und also sich über Regeln auch hinweggesetzt hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja jemand, der sich gerade nicht an das Gesetz gehalten hat in diesem Moment.
Ja, sondern der in Frage gestellt hat, ob das, wie es hier gesetzlich läuft, damals in Deutschland so gerecht ist. Und der gesagt hat, nein, das ist so schreiend ungerecht. Also, um es konkret zu machen, die Justiz hat ja damals massenhaft NS-Täter in Ruhe gelassen, hat die Augen verschlossen, bewusst, um die Leute nicht anklagen zu müssen. Hat damit auch den Überlebenden des Holocaust kommuniziert, ihr interessiert uns weiterhin nicht. Und das war ein schreiendes Unrecht. Und dagegen hat er rebelliert, hat also sich einen Weg gesucht, wie er irgendwie an dieser Masse der Kollegen vorbeikommt und dann eben notgedrungen mit dem ausländischen Geheimdienst zu kooperieren.
Mit dem Mossad hat er dann zusammengearbeitet.
Mit dem Mossad und am Ende mit großem Erfolg. So, und das fand ich so faszinierend und das hat mir so Wind unter meine Flügel gegeben, diese Geschichte. Dass ich in die Bibliothek gegangen bin und dachte mir so, jetzt leihe ich mir mal ein Buch aus über diesen Menschen. Habe ich was zum Lesen am Wochenende und das ist ja genau, was ich jetzt brauche. Und es gab nichts. So, wir reden jetzt vom Beginn der 2000er Jahre. Es handelt sich um eine historische Episode, die da schon 40 Jahre zurücklag. Und trotzdem gab es nichts. Ja? Im gesamten deutschen Juristenkosmos, der also Jahr für Jahr Bücher ohne Ende auswirft, ja, der eine unheimlich produktive oder man könnte auch sagen geschwätzige Wissenschaft ist, also wo ganz viele Leute Doktorarbeiten schreiben und also die Fachzeitschriften dick und schnell publiziert sind. Und es gab nichts über diesen Menschen und über diese so wichtige Episode.
Gut, wir müssen vielleicht ganz kurz nachtragen, was Fritz Bauer ja gemacht hat, ist, dass er mit dem Mossad eben zusammengearbeitet hat. Er hatte eine Information als hessischer Generalstaatsanwalt bekommen, wo sich Eichmann aufhalten könnte. Und er hat diese Informationen durchgestochen an den Mossad, weil er den deutschen Behörden nicht zugetraut hat, dass sie das weiter verfolgen. Und er hat eigentlich ja gewollt, dass Eichmann dann nach Deutschland ausgeliefert wird, um ihn in Deutschland den Prozess zu machen. Und das hat er letztlich nicht geschafft.
Ja, das wäre natürlich das Beste gewesen. Das wäre auch angemessen gewesen, dass die deutschen Behörden damit auch nach außen hin zeigen, wir sind jetzt anders als vor 45 und solche Leute betrachten wir jetzt als Verbrecher und behandeln sie auch dementsprechend. Das war aber nicht möglich, weil da die Adenauer-Regierung nicht mitgespielt hat und weil Fritz Bauer schon so oft erlebt hatte, dass in solchen Fällen die deutschen Behörden eher sabotieren und hinter den Kulissen irgendwie versuchen, die Verdächtigen zu warnen, damit die also abtauchen können, bevor dann die Polizei an der Tür klopft und die verhaftet.
Letztlich ist Eichmann dann in Israel hingerichtet worden. Hätte Fritz Bauer das gewollt?
Nee, also die Todesstrafe wollte er nicht. Das hat er auch gesagt. Allein schon deswegen, weil dann Eichmann als Zeuge nicht mehr zur Verfügung steht in Zukunft, aber auch aus grundsätzlichen Erwägungen. Also Fritz Bauer war ein progressiver, ein humanistischer Jurist, der ganz stark sich engagiert hat für eine Humanisierung auch des deutschen Strafrechts, was zu Beginn der Bundesrepublik noch ein sehr hartes, ein sehr vergeltendes, ein sehr wenig menschliches war. Und auch der Einsatz gegen die Todesstrafe war ihm auch sehr wichtig.
Mhm. Also, dass es eben nicht um Rache geht.
Es geht um Recht, um Aufklärung und um Klarstellung. Ja, Klarstellung, wo stehen wir, wo steht der Staat, was ist Recht, was ist Unrecht. Und das war bitter nötig in diesem Land.
Tragisch natürlich, dass es da nicht zu diesem Abschluss gekommen ist.
So ist es. Und tragisch, dass die deutsche Juristenschaft sich auch Jahrzehnte später so desinteressiert gezeigt hat in dieser Geschichte. Und ich muss auch sagen, auch aus heutiger Sicht einfach empörend. Peinlich, ja. Wir sind eine so große Berufsgruppe. Wie schon gesagt, wir sind so produktiv eigentlich. Wir schreiben so viel über die Kommunalverfassungen im 17. Jahrhundert, kann man da so dicke Bände finden. Aber über sowas Zentrales, über so jemanden, der letztlich durch sein positives Beispiel, ja, durch seinen Einsatz für die Verfolgung von NS-Verbrechen auch umgekehrt gezeigt hat, wie peinlich schlecht die Masse seiner Kollegen gearbeitet hat. Also es war ja beschämend für alle anderen, dass er gezeigt hat, es geht, wenn man nur möchte. Dass so jemand dann später einfach vergessen wird oder irgendwie, dass dessen Andenken komplett verschütt gehen kann, das finde ich, geht nicht. Also für so eine politisch relevante Wissenschaft oder Fachrichtung wie die Juristerei, unentschuldbar, finde ich.
Daran hat sich natürlich auch durch Ihr Buch viel geändert. Also ich bin mit dem Wissen um Fritz Bauer schon weitgehend aufgewachsen, würde ich sagen, oder habe gar nicht ahnen können, dass der so verschüttet war über lange Zeit. Heute verbindet man ihn eben mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, mit Stauffenberg, mit Anerkennung der Hitler-Attentäter vom 20. Juli als Widerständler und eben natürlich mit Eichmann. Hat auch zu tun mit dem Film, den Lars Kraume gemacht hat, auch auf Grundlage Ihres Buches. Und auch zum Teil mit Originalaufnahmen und mit so einem sehr schön schwäbelnden Burkhard Krauss.
Ja. Ja, ein großes Glück. Also ein großartiger Schauspieler und einer, der auch mit seiner Gravitas und auch mit seinem so ein bisschen schalkhaften Humor, glaube ich, der Figur sehr, sehr gut gerecht geworden ist.
Jetzt, wenn es stimmt, was Sie schreiben, dass da 20.000 Leute gekommen sind, um zum Beispiel den großen Frankfurter Auschwitz-Prozess zu besuchen, der sich ja über viele Jahre hinzog, darunter viele Jugendliche, also junge Leute. Es gab ein riesiges Presseecho. Wie kann sowas, so ein historisches Ereignis in Vergessenheit geraten in so kurzer Zeit?
Ja, nicht durch Zufall, sondern das ist ein juristisches Establishment, muss man sagen, gewesen, was zum allergrößten Teil selbst verstrickt war. Also viele, viele Juristen, die bis 45 an ihrer schwarzen Robe den kleinen Reichsadler hatten, haben nach 45 mit derselben Robe weitergearbeitet, nur der Reichsadler war abgetrennt und die Gesetzbücher auf dem Tisch wurden ausgewechselt. Also es sind Leute, die hatten persönliche biografische Motive dafür, dass sie verschleiern und vertuschen wollten, leider. Eine ganze Generation letztlich. Und das ist deswegen kein Zufall, sondern es ist gewollt gewesen, dass man diese Dinge schnell unter den Schleier des Vergessens und des Beschweigens versteckt. Fritz Bauer ist viel zu früh gestorben, 1968, als er noch im Amt war. Also er war gerade 64 Jahre alt. Das ist natürlich überhaupt gar kein Alter, auch aus heutiger Sicht. Und danach kollabierten alle Prozesse, die er angestoßen hatte, weil rundherum niemand war, der das mit einer vergleichbaren Energie weiter betreiben wollte. Und die Kollegen haben also sich wahrscheinlich eher gefreut, dass dieser Störenfried aus dem Weg ist.
Ich kann mir gut vorstellen, wie das gewesen sein muss, so eine Entdeckung zu machen oder auf so eine inspirierende Persönlichkeit dabei zu stoßen. aber es ist auch ein übergroßes Vorbild, oder? Wenn man so am Anfang seines Studiums mit sowas konfrontiert wird, auch mit gewissen tragischen Anteilen, ja, wie Sie ja auch schon anklingen lassen, also bei den unermesslichen Verdiensten, also sein Leben, die Last dieses Lebens möchte man ja niemandem wünschen.
Klar, und das ist auch, wäre auch vermessen zu sagen, man eifert so eine Lebensgeschichte nach, aber es ist, glaube ich, total wichtig, sich inspirieren zu lassen von den Richtigen. Also wir werden im Jurastudium, die Leute, die sich fürs Jurastudium entscheiden, werden konfrontiert ja auch mit historischen Figuren, ja, mit sozusagen den Erfindern wichtiger juristischer Kernsätze oder juristische Systeme. Ja, da kommen dann irgendwelche, also Kant und Hegel sowieso, ja, die deutschen Philosophen des deutschen Idealismus, die ganz wichtig sind für unser Strafdenken, für ziemlich autoritäre Traditionen im deutschen Recht. Also wir werden durchaus konfrontiert mit Leuten, die uns als Vorbilder empfohlen werden. Aber ich finde halt oft mit schlechten Vorbildern.
Sollte man mal links und rechts gucken, ja?
Man sollte mal links und rechts gucken und mal gucken, dass es gerade auch für Juristen, finde ich, ja zentral sein sollte, Zivilcourage zu haben und auch zu hinterfragen. Und nur weil etwas im Gesetz steht oder dir befohlen wird oder von der Politik angeordnet wird, ist noch lange nicht das Nachdenken beendet, sondern dann sollte das Nachdenken auch beginnen und immer dabei bleiben. Ist das etwas, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann? Oder wird mir hier Unrecht befohlen? Und da unterscheiden sich, glaube ich, Erwachsene von Kindern. Also wir Erwachsene haben schon die Verantwortung für das, was wir tun, auch wenn jemand anderes es uns vorher gesagt hat. Wir bleiben immer dafür verantwortlich. Und wir können uns nicht herausreden, naja, es wurde mir so gesagt, also habe ich es so gemacht.
Das ist natürlich der große Punkt, den Fritz Bauer auf die Agenda gebracht hat, eben, dass diese Gesetzestreue auch ihre Grenzen hat und man sich nicht dahinter zurückziehen kann. Wie würden Sie das in eigenen Worten beschreiben? Wo endet die Verbindlichkeit eines Gesetzes?
Wenn das Gesetz noch nicht einmal den Willen zeigt, gerecht zu sein, wenn das Gesetz von vornherein nur den Zweck verfolgt, Menschen abzuwerten. Ja, also in der NS-Zeit fallen einem ja lauter Gesetze ein, wo es unproblematisch sofort unter diese Definition fällt, ja, Euthanasiegesetze beispielsweise. Also wenn Gesetze von vornherein nur den Zweck verfolgen, Menschen zu erniedrigen, dann ist da auf jeden Fall eine Grenze erreicht. Und das sind die Gesetze, denen man keine Folge leisten darf.
Das erfordert einen aktiven Widerstand dagegen.
Das erfordert den Mut, Nein zu sagen. Ja, und das ist, also Fritz Bauer hat es so auf den Punkt gebracht, es gab in der NS-Zeit oder im Zweiten Weltkrieg Mut nach außen. Ja, es gab Leute, die sich da im Kampf irgendwie auf dem Schlachtfeld mutig gezeigt haben, aber es gab einen eklatanten Mangel an Mut im Inneren, dass Leute auch mal den Mund aufmachen und Nein sagen. Ja, es wird heute im Rückblick ja auch viel darüber geredet, wie hoch der Preis war. Man hatte ja Angst und man durfte ja nicht, aber tatsächlich haben es auch verdammt wenige Leute mal ausprobiert. Und dieser Mut, und das ist etwas... Das
weil es natürlich auch Folgen hatte, auch für Sie selbst.
Das ist aber vielleicht leicht gesagt, wenn man es gar nicht ausprobiert hat. Also die wenigen Beispiele, da gibt es durchaus unterschiedliche Ausgänge. Und es gab also gerade im Bereich des Holocaust ja durchaus Leute, die sich verweigert haben, die also als Täter nicht mehr zur Verfügung stehen wollten. Die sind dann nicht einen Kopf kürzer gemacht worden, sondern oft nur in eine andere Position im Apparat versetzt worden. Also das ist auch ein bisschen eine billige Ausrede rückblickend. Man durfte ja gar nicht sich widersetzen. Man konnte schon, wenn man wollte. Es wollten halt die wenigsten. Und ich glaube, dieser Mut und auch vielleicht die innere Verpflichtung, Nein zu sagen, klar, NS-Zeit ist ein Extrembeispiel, aber das ist ein Geist, den braucht es in jeder Zeit. Ja, jeder von uns, der irgendwo in der Gesellschaft eine Verantwortung trägt und der nicht ganz oben in der Hierarchie steht, sondern der auch mal was gesagt bekommt von anderen, muss auch mal den Mut haben und zeigen, sich zu widersetzen und Nein zu sagen und sich auf sein Gewissen zu berufen.
Also über Fritz Bauer könnten wir wahrscheinlich auch noch eine ganze Sendung bestreiten, vor allem wenn wir diese Fäden in die Gegenwart ziehen. Ich möchte mit Ihnen aber noch über andere Dinge sprechen im Laufe dieser Sendung, zum Beispiel über die großen und die kleinen Fische und die Frage, wie gerecht ist eigentlich unser Justizsystem? Eine Frage, die Sie aufgeworfen haben. Und bevor es damit gleich weitergeht, im zweiten Teil hören wir noch eine Musik bis zu den Nachrichten. Heads Will Roll von den Yeah Yeah Yeahs. Also rollende Köpfe, Herr Steinke, ist das eigentlich ein vertretbares Bild für einen Juristen?
Das ist natürlich eine Metapher, aber es ist eine so fantastische Band. Ja, es ist ja eher so, wir machen jetzt hier mal links und rechts die Leute weg und wir ziehen jetzt mal unser Ding durch. Großartige Band.
So, also vielleicht schon so eine Art kleine emotionale Entgleisung an der Stelle.
Darf ja auch mal sein.
Head.
Willkommen zurück. Es geht um Recht und Gesetz heute bei den Zwischentönen und um den Rechtsbruch natürlich auch, denn da wird es ja immer interessant. Mein Name ist Tanja Runo und zu Gast ist der Jurist und Journalist Ronen Steinke. Herr Steinke, glauben Sie an Strafe?
Nein, nur so halb, ehrlich gesagt.
Heißt?
Also, ich glaube nicht, dass Strafe Probleme löst in aller Regel. Aber nur so halb sage ich deswegen, weil ich glaube auch nicht, dass es immer ganz ohne geht.
Sagen Sie als Vater oder als Jurist?
Ja, vielleicht beides. Also es ist paradox, weil die Vorstellung, dass man, wenn jemand anderem was Unrechtes angetan hat, so, und dann kommt eine dritte Partei, der Staat, die Gesellschaft, und straft von oben, dass dann damit irgendwas gelöst wäre, die ist natürlich reichlich albern. Also das ist ja Quatsch.
Man erwartet sich so ein erzieherisches Moment, ne?
Ja. Aber tut man das wirklich noch, nachdem wir also schon so viele Beispiele dafür haben, wie das nicht funktioniert und wie das Menschen vielleicht auch eher tiefer ins Elend stürzt und was das für alles für Folgen haben kann? Also so richtig mit gutem Gewissen strafen würde mir schwerfallen. Auf der anderen Seite, so, ich bin hin und her gerissen, weil so ganz auf Strafe zu verzichten ist natürlich auch ein Signal, was dem Opfer auch ein bisschen seine Genugtuung verweigert. Also ich finde da ganz gut den Satz von Gustav Radbruch, der ein deutscher Rechtsphilosoph war, der sagte, man kann nur ein guter Jurist sein, wenn man mit einem schlechten Gewissen Jurist ist. Das ist nicht schlecht als Ratgeber, glaube ich. Also sowieso, wenn man Verantwortung hat über andere Menschen, ist es, glaube ich, schlechtes Gewissen ist jetzt hart gesagt. Ne? Das ist ein bisschen überspitzt von ihm. Aber dahinter steht so dieses Gefühl, sich immer selber zu hinterfragen und sich vielleicht beim Ausüben von Macht nie zu wohl zu fühlen. Das finde ich gar nicht verkehrt.
Ja, und vielleicht auch einfach jeden Fall nochmal anzuschauen, ne? Bei den vielen, die man dann einfach jeden Tag auf seinem Schreibtisch hat. Ich weiß nicht, wie, was sagen Ihre Einblicke so in den juristischen Alltag? Was müssen die so abarbeiten?
Also es gibt extreme Fälle von Gerichten, wo es wirklich wie am Fließband läuft. Also gerade in den Großstädten, da gibt es spezielle Richter, die den Auftrag haben, praktisch im Viertelstundentakt oder im 20-Minuten-Takt Fälle abzuarbeiten. Da kann mir niemand erzählen, dass da die Zeit reicht, sich wirklich in einen Menschen hineinzuversetzen, dessen Lebensgeschichte zu erfassen, vielleicht auch psychologisch wirklich auf den einzuwirken, sondern da geht es einfach nur ums Abarbeiten und Abstempeln und Abstrafen. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
Fälle, die Sie in einem Buch, das Sie geschrieben haben, vorstellen, ist zum Beispiel eine alte Omi, die sich 4 Kerzen für einen Adventskranz geklaut hat. Und es war nicht das erste Mal, dass sie irgendwie so Dinge in diesem Maßstab irgendwie mitgenommen hat. Das sind natürlich Fälle, die andere, weiß nicht, Justizreporter nicht vom Hocker reißen, weil die nicht spektakulär sind.
Ja, und das ist schon traurig eigentlich, dass man das so sagen muss. Also es stimmt, in den Medien fokussiert sich es häufig auf die großen, vermeintlich spektakulären Gewalttaten, ja, Vergewaltigung, Mord oder die Wirtschaftsdelikte, wo es um riesige Summen geht. Das ist so das, was unser öffentliches Bild von Kriminalität prägt. Natürlich auch in der Fiktion, ja, der Tatort, der handelt auch nicht von Supermarktdiebstahl, sondern immer nur von Mord. Aber in der Realität ist es anders. In der Realität ist das häufigste Delikt in Deutschland der Diebstahl. Und zwar nicht der Diebstahl von Autos, sondern in der Regel von 3 Kürbiskernbrötchen, einem Salatkopf. Das ist der Durchschnittsfall, der also vor Gericht unseren Alltag prägt. Und ich halte es eigentlich für ein Versäumnis auch von uns Journalistinnen und Journalisten, dass wir da so selten hingucken. Und ich habe es mir deswegen da bewusst vorgenommen, genau da hinzugehen, mich auch nicht da auf so eine Ausrede einzulassen nach dem Motto, das sind ja keine spektakulären Fälle, weil in Wahrheit sind die oft sehr wohl spektakulär. Die Lebensgeschichten, um die es da geht, ja, die sind oft viel abgründiger, viel schwieriger als die Lebensgeschichten von Leuten, die wegen sogenannten White-Collar-Crime, also wegen Managerdelikten vor Gericht stehen. Und das heißt, auch die Herausforderung für den Rechtsstaat, eine gerechte Antwort auf diese Delikte zu finden, sind viel komplexer und werfen viel größere Fragen auf. Und dass wir dafür dann als Gesellschaft, als Staat nur so eine Viertelstunde spendieren, ja, da soll sich der Richter nicht länger mit aufhalten, komm, wir haben keine Zeit für so Kleinkrams. Ist eigentlich nicht richtig.
Also, da gibt's einige Missstände in unserem Rechtssystem. Bevor wir da gleich tiefer einsteigen, würde ich gern mit Ihnen Noga Eris hören. Die haben Sie mitgebracht mit einem Album, das Sascha Salzmann auch mitgebracht hat vor ein paar Monaten. Was mögen Sie daran?
Noga Eris hat eine aufreizende Israelischheit. Also sie verbirgt,
was bedeutet das?
Ja, die verbirgt ihren hebräischen Akzent nicht. Ja, die spricht also bewusst mit Akzent Englisch und hat einfach so einen Stil drauf, den ich großartig finde.
Can we get some more subs so he can feel it?
Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money. Fun, fun, funny, you run from me. No, I'm running, no, I pardon no one, nobody. Chop, chop, chop it right hand, chop it like a big bucket. You had the mic, now you can't drop it. Dum dum dummy, once nobody. I'm coming, sit though. For the challenge to show, I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got some sand in my baggage. Got a list in my bucket. Place a sponge, drop the pocket. I fit in and it's.
Wenn man dabei Fahrrad fährt, kommt man von alleine an, oder? Wahrscheinlich, Bohnenschenke.
Ja.
Haben Sie das ausprobiert?
Ja, vielleicht auch beim Autofahren, ne? Drückt man aufs Gas.
Ja, Sie haben lauter so gute Laune-Musik mitgebracht.
Finden Sie?
Hören Sie die ganze Zeit sowas?
Es ist gute Laune, es ist auch ein bisschen, auch manchmal von Wut getrieben, oder? Weiß ich nicht.
Ja, sagen Sie mir bei dem Song, wie das ist.
Nuga Eretz ist gute Laune, aber es hat auch so einen Drang, würde ich schon sagen.
Auf jeden Fall, ja. Der Rechtsbereich, mit dem man als Privatmensch am ehesten in Kontakt kommt, Herr Steinke, auch wenn man es gerne vermeidet, ist wahrscheinlich das Strafrecht. Also Ticket nicht dabei, Unfall, Mieterhöhung, Baumängel, was man alles so erleben kann. Auch dazu haben Sie recherchiert und ein Buch geschrieben, das wir eben schon so ansatzweise erwähnt haben. Und da vertreten Sie eine knallharte These. Sie sagen, unser Rechtssystem ist eigentlich zutiefst ungerecht, weil es Menschen, die weniger Geld haben, systematisch benachteiligt. Und Sie sprechen sogar von einer Klassenjustiz. Ist natürlich ein Kampfbegriff, vielleicht auch ein Stammtischbegriff fast, oder?
Ja, ich fühle mich mit dem Begriff auch nur so halb wohl. Der ist natürlich schon sehr alt, also aus der Weimarer Zeit. Und zu einer Zeit geboren worden, als die Dinge wirklich noch schablonenhafter waren. Also als die Justiz wirklich noch in den Händen einer kleinen Oberschicht war und als Instrument auch zum Knebeln also als Knute gegen die da unten benutzt wurde. Das ist heute nicht mehr so natürlich. Ja, die Justiz ist heute viel diverser und Menschen mit ganz unterschiedlichen Herkünften sitzen heute auf der Richterbank. Aber trotzdem ist es so, und das, glaube ich, muss man schon auch deutlich beklagen, dass die Regeln, wie sie heute gelten, ganz klar zum Nachteil von Leuten mit kleinem Portemonnaie sind. Und das ist nicht richtig. Wenn sich Angeklagte vor Gericht verantworten müssen, dann darf es keine Rolle spielen, ob sie reich oder arm sind. Aber das ist leider der Anspruch, dem Deutschland nicht gerecht wird derzeit.
Das muss man natürlich an ein paar Beispielen belegen und können wir nicht so stehen lassen. Also tatsächlich, wenn man juristische Themen anschneidet, so im privaten Bereich, hat man den Eindruck, dass viele Menschen tatsächlich so dieses Gefühl haben, dass wenn so ein Bankenvorstand oder ein Fußballfunktionär irgendwas gemacht hat, was nicht ganz sauber ist, dann läuft das anders ab als bei mir selber oder beim Kioskbesitzer nebenan.
Also wir haben noch in Erinnerung den großen VW-Skandal, ja, Abgasskandal, wo also Ingenieure rumgetrickst haben und letztlich Millionen von Autokunden übers Ohr gehauen haben. Das hat dann vor Gericht ein Nachspiel gehabt. Der damalige Chef von VW musste sich dann verantworten in Deutschland. Es ist aber eingestellt worden gegen Zahlung von 4,5 Millionen Euro. Und der Witz war dann, dass diese 4,5 Millionen Euro nicht von dem Manager selber gezahlt wurden, sondern aus der Unternehmenskasse genommen werden durften. Und Volkswagen, der Konzern, durfte das dann auch noch von der Steuer absetzen.
Ja, das ist natürlich ungeheuerlich an gleich mehreren Stellen.
Ja, und das ist aber ganz symptomatisch für die Art und Weise, wie ganz oft solche vermeintlich großen Verfahren, ja, wo es um riesige Schaden wie die beigelegt werden. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, und zwar jeden Tag in ganz großer Zahl, die wegen Kleinigkeiten vor Gericht stehen. Ja, Obdachlose, Suchtkranke, Menschen, die ein bisschen ohnmächtig auch da sitzen, weil sie natürlich Schwierigkeiten haben durchzublicken. Und das kann man ja auch keinem verübeln. Das ist auch schwierig, diese unsichtbaren Regeln, die im Gerichtssaal gelten, zu begreifen und sich da irgendwie zu orientieren. Und die sitzen da ganz oft alleine, weil wir nämlich in Deutschland geizen mit Pflichtverteidigung. Ganz selten bekommen die Leute nur einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Viele Leute glauben ja, das sei eigentlich so eine Sozialleistung, auf die jeder einen Anspruch hat. Ja, so wie in anderen Ländern auch. Wenn sie sich keinen Anwalt leisten, dann wird ihnen der Staat einen zur Verfügung stellen. Das ist aber so nicht in Deutschland. Nur wenn man eine sehr gewichtige Tat begangen hat, Mord, Vergewaltigung, solche Dinge, wenn einem das vorgeworfen wird, dann bekommt man einen Pflichtverteidiger. Oder wenn es ein besonders vertrackter Fall ist, aber die allermeisten, 80-90% der Fälle, die so bei den Amtsgerichten laufen, da bekommt man keinen Pflichtverteidiger, sondern da sagt dann der Staat, tja, guck mal selber in dein Portemonnaie, wenn du dir einen leisten kannst, schön für dich, wenn nicht, dann nicht. Und die allermeisten dieser Sitzen können sich keinen leisten und lassen dann den Prozess mehr oder weniger ohnmächtig über sich ergehen. Also das beschämt mich auch als Bürger, dem es natürlich viel besser geht. Ja, ich habe das Problem nicht. Ich kann mir unbedingt einen Anwalt leisten, wenn ich das brauche. Aber dass es da so einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die ein gutes Einkommen haben und Menschen, die zum Beispiel von Hartz IV leben müssen, das finde ich nicht richtig.
Okay, und dann haben Sie ja auch noch herausgestellt, dass die Pflichtverteidiger auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis von den RichterInnen sich befinden.
Das ist mir schon im Jurastudium aufgefallen und ich habe es schon damals irgendwie so ein bisschen verwundert dann zu meinen Anwälten, bei denen ich damals arbeitete, gesagt, das ist ja seltsam. Also man geht in den Gerichtssaal rein als Pflichtverteidiger, man soll ja dem Gericht Kontra geben. Also es ist ja so, da sitzen dann der Staatsanwalt, die Richterin und die haben, also bevor der Prozess losgegangen ist, schon miteinander Briefe geschrieben und waren sich schon einig, dass hier ein Anfangsverdacht besteht. Also beide sind schon mal ein bisschen, haben schon eine Meinung, bevor es überhaupt losgeht. Und dann kommt man als Verteidiger rein, auch mit der schwarzen Robe und soll da Kontra geben. Und jetzt ist aber so, der Verteidiger, wenn er ein Pflichtverteidiger ist, dann ist der von dem Richter ausgewählt worden. Und der ist auch dann.
Weil er möglichst wenig Stress macht.
Ja, also zumindest ist man dann so ein bisschen ja befangen als Verteidiger, weil man sich denkt, na Moment mal, wenn ich jetzt hier richtig Kontra gebe und nerve, dann bin ich vielleicht nicht mehr so erwünscht beim nächsten Mal. Dann mache ich mir mein eigenes Geschäftsmodell kaputt. Und das ist, glaube ich, eine Schere im Kopf oder so eine Sorge, von der können sich manche freimachen, denen ist es wurscht, aber viele auch nicht. Und ich glaube jedenfalls, dass da komische Anreize gesetzt werden, handzahm zu sein. In anderen Ländern ist es viel besser geregelt. Ja, in Niederlanden zum Beispiel, da gibt es so eine Art Sozialbehörde, die sucht die Anwälte für die Leute aus. Die guckt, na, dieser Fall, da wäre vielleicht ganz gut, wenn man Herrn Anwalt so und so dafür nimmt, weil der kennt sich mit diesen Art von Fällen gut aus. Da ist sozusagen eine unabhängige Stelle, die das macht. Und das ist, glaube ich, gut, da nicht solche seltsamen Abhängigkeiten zu haben wie in Deutschland.
Jetzt hatten wir eben über Volkswagen gesprochen und darüber, wie dieser Prozess gelaufen ist. Wirtschaftskriminalität ist sowieso nochmal ein anderes Feld. Und da haben viele BürgerInnen wahrscheinlich das Gefühl, da läuft sowieso alles ein bisschen anders. Haben Sie sich schon so ein bisschen drauf eingerichtet, oder?
Ja, das ist natürlich das Allerbitterste. Also wenn Leute schon anfangen, sich abzufinden mit diesen Zuständen. Ja, also Wirtschaftskriminalität, das sind wenige Fälle, ja, jedes Jahr im Vergleich zu der Masse von anderen Fällen. Aber diese wenigen Fälle der Wirtschaftskriminalität, die machen also mehr als die Hälfte des gesamten Schadens aus von Kriminalität. Also das ist
klar, da geht es immer um große Summen, ne?
Riesig. Also die Steuerhinterziehung zum Beispiel. Und ich finde immer, ja, das beeindruckende Beispiel ist, wenn man sich mal gegenüberstellt, wie hart in Deutschland gegen Leute vorgegangen wird, die beim Sozialamt betrügen, also die falsche Angaben machen, um dann mehr Sozialhilfe zu bekommen, versus wie hart und wie sanft in Wahrheit vorgegangen wird gegen Steuerhinterzieher. Und da gibt es vielleicht auch Mentalitätsprobleme in der Justiz, würde ich es behaupten. Also es gibt leider oft die Vorstellung unter meinen Juristenkolleginnen und Kollegen, naja, es ist verwerflicher, wenn du dem Staat was wegnimmst, was dir nicht zusteht, als bei Steuerhinterziehung, das ist ja dein eigenes Geld, was du selber erwirtschaftet hast, vor dem du dich nicht so gerne trennen möchtest. Das sei ja irgendwie ein bisschen verständlich. Und das ist halt eine Mentalität, der würde ich entschieden widersprechen. Das ist, glaube ich, ganz falsch, so zu denken. Und es spiegelt auch ein bisschen wider, dass man aus der Perspektive einer bestimmten privilegierten Schicht denkt.
Sie hatten eben diese Möglichkeit erwähnt, dass ein Verfahren gegen sogenannte Geldauflagen eingestellt wird. Wieso gibt es diese Möglichkeit überhaupt? Das bedeutet ja eigentlich, man kann sich freikaufen. Man ist nicht vorbelastet, vorbestraft.
Ja, dass es die Möglichkeit grundsätzlich gibt, ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt, weil das erspart vielleicht allen Beteiligten Arbeit und auch gerade wenn man skeptisch ist, ob Strafe immer so sinnvoll ist, ist es vielleicht auch ganz pragmatisch gut, mal eine Abkürzung zu nehmen und zu sagen, wir müssen es nicht bis zum allerletzten das ausfechten hier. Es ist auch kein komplettes Freikaufen, denn ob ich jetzt Geld bezahle in Form einer Geldstrafe, ja, weil der Prozess zu Ende gegangen ist, oder vorher schon in Form einer Geldauflage, das ist für den Kontostand also gleich.
Aber keiner kann ja sagen, ich habe wirklich was gemacht.
Ja, es ist dann nachher zumindest nicht jetzt im Strafregister eingetragen. Also klar, man kommt damit günstiger weg. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, dass man der Justiz die Möglichkeit gibt, auch mal ein Auge zuzudrücken oder auch mal jemandem entgegenzukommen. Ich glaube nur, man muss beklagen, dass das halt so oft zugunsten von eher wirtschaftlich gut aufgestellten Leuten funktioniert und so selten zugunsten von Leuten, denen es schlecht geht.
Die zweite Möglichkeit ist dann eben, was Sie auch erwähnt haben, das aus der Betriebskasse zu nehmen. Wieso geht das? Also wenn ich jetzt schwarz fahre, kann ich das ja auch nicht von der Steuer absetzen, wenn ich da eine Strafe bekomme.
Ja, das ist etwas, das sollte man dringend ändern, finde ich. Also diese Regel im Einkommensteuerrecht, die das ermöglicht, die könnte man ändern.
Ja, man hat ja fast einen Wettbewerbsnachteil, wenn man dann entsprechend nicht so agiert. Das ist ja wie eine Einladung zum Gesetzesbruch eigentlich.
Das ist immer das Ding bei Wirtschaftskriminalität, es steckt an. Ja? Wenn der eine anfängt zum Beispiel zu schmieren, ja, also mit Korruption zu arbeiten, dann müssen die anderen oder fühlen sich jedenfalls unter Zugzwang, da auch irgendwie mitzumachen, um nicht einen Wettbewerbsnachteil zu erleiden. Also wenn man als Staat das laufen lässt, dann geht es immer zulasten der Ehrlichen.
Wie beliebt macht man sich mit so einem Buch in der juristischen Szene?
Naja, also die Kritikfähigkeit oder der Wunsch, so offen zu diskutieren, der ist noch ausbaufähig, aber es hilft ja nichts. Es ist wichtig und es ist durchaus auch so, dass diese Dinge auch in der Justiz gesehen werden. Also viele meiner Freunde sind Richter und das ist denen auch alles nicht neu. Es ist etwas, mit dem man sich vielleicht über die Jahre arrangiert, abfindet, dass man dann auch so hinter sich lässt. Und naja, mit diesen kleinen Delikten von armen Leuten zum Beispiel beschäftigt man sich eher zu Beginn der Karriere und dann später hat man mit gewichtigeren Dingen zu tun und dann denkt man nicht mehr so sehr daran. Aber wenn man dann mal das Gespräch eröffnet, dann ist da doch auch eine Bereitschaft, zumindest bei einigen, und ich glaube, das nimmt jetzt auch zu, dass man das mal kritisch reflektiert und sich auch vielleicht mal ganz grundlegend überlegt, ob man da nicht wieder was gerade ziehen müsste.
Jetzt ist das Geld das eine, darüber haben wir gesprochen. Die Sprache ist ja nochmal ein anderes Thema, hatten wir anfangs mal kurz angerissen. Ich hatte wenige Male in meinem Leben Post von einem Gericht und egal, was gefordert wird, ich räume immer alles ein aus lauter Panik, irgendwas falsch zu machen, aber auch, weil ich die Hälfte natürlich gar nicht verstehe, die da steht. Ich zitiere mal aus meinem Fundus, die beklagte Partei kann sich nur bis zum Ablauf der Notfrist gegen den Klageanspruch verteidigen und zum Beispiel Einreden und Einwendungen, Beweisangebote und Beweiseinreden vorbringen. Wird die Frist versäumt, ist jegliche Verteidigung abgeschnitten. Herrlich. Da denke ich natürlich, abgeschnitten, herrlich, um Gottes Willen, das sollte man auf keinen Fall riskieren. Aber was ist wohl eine Beweiseinrede und wie bringe ich die zu Gehör? Keine Ahnung.
Wahnsinn, ne? Also man muss sich aber vorstellen, der Staat will ja hier etwas von ihnen. Ja? Der will ja, dass sie sich an die Regeln halten. Und dann ist es ja irgendwie auch widersinnig, also auch im eigenen staatlichen Interesse, dass man ihnen nicht klar macht, was eigentlich von ihnen erwünscht wird und was eigentlich ihre Handlungsoptionen sind.
Nee, ich glaube, er möchte ja eigentlich am liebsten gar nichts von mir hören, um das schnell vom Tisch zu haben, weil dann muss man wieder reagieren, oder?
Noch schlimmer. Also es ist kurz gesagt ein richtiges Problem, ich glaube, für die Demokratie, für den Rechtsstaat. Und genauso wie man beim Arzt oder bei der Ärztin einfach darauf angewiesen ist, den Fachleuten zu vertrauen, so ist es ja auch bei der Justiz ein bisschen so. Ja, man muss darauf vertrauen, dass die es gut mit einem meinen, dass die einem schon sagen, was man wissen muss und dass die einem schon erklären, was man für Optionen hat und einen dann irgendwie ein bisschen aufzeigen. Und wenn die es aber nicht tun, sondern sich dann so mit verschränkten Armen, ja, so bildlich da zurückziehen und sagen, soll er doch selber googeln, was er für Optionen hat oder was das alles bedeutet.
Ja, also es ist gefühlt nicht die Idee, dass Laien sich damit auseinandersetzen sollen.
Und das, wenn es Ihnen schon so geht, ja, wie soll es den Menschen gehen, die nicht muttersprachlich Deutsch sind? Wie soll es Menschen gehen, die eine psychische Krankheit haben, die süchtig sind, die vielleicht in einer Obdachlosenunterkunft leben? Also das ist eine Situation, wo der Staat, glaube ich, einkalkuliert oder jedenfalls in Kauf nimmt, dass die Menschen einfach überfordert sind.
Ist diese Sprache reformierbar? Oder stimmt dieses Argument, das sind Definitionen, die sind einfach historisch gewachsen und da kann man jetzt nichts verändern?
Doch, das geht schon besser, würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist nicht zwingend, dass man sich so ausdrücken muss. Es ist schwierig. Es ist leichter, sich an dem Gesetzestext so einfach zu kleben und einfach nur die Paragraphen, Wortlaute reinzukopieren. Es ist schwieriger, das so verständlich zu machen, dass man sich auch wirklich hineinversetzt in den Adressaten, überlegt, was für Informationen braucht der. Die Begriffe muss man ja alle erklären, da muss man alle definieren, muss man also ein bisschen auch darauf achten, dass die Sätze nicht über 10 Zeilen gehen. Das
aber
ist alles
es muss ja trotzdem Beweiseinrede heißen dann.
Das muss nicht Beweiseinrede heißen, nee, das kann man ja übersetzen. Und das wäre einfach eine Arbeit, die dann weitere Arbeit natürlich nach sich zieht, weil dann die Leute empowered sind, auch Gegenrede zu machen. Man würde dann wirklich in ein Gespräch kommen. Aber das ist eine Ausrede und ich glaube, das ist am Ende auch der Grund, warum es selten geschieht. Aber das möchte ich als Ausrede nicht gelten lassen.
Gut, dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Ist es als Jurist eigentlich so wie als Arzt, dass dann ständig Leute zu einem kommen und sagen, schau mal, was ich hier wieder bekommen habe, was sagst du dazu? So, dass man so lebenspraktische Hilfe leisten muss?
Ja, doch, manchmal schon. Tue ich dann auch im Rahmen, wie ich es kann. Oft kann ich es nicht, wenn es um irgendwelche mieterechtlichen Fragen geht. Aber zumindest, und das ist ja auch das Schöne vom Jurastudium, zumindest weiß ich dann, wo man nachschaut und wen man fragt. bin, also da ein bisschen so fähig, Orientierung zu geben.
Gut, jetzt kommen wieder so hochenergetische Sängerinnen, Herr Steinke, die Sie mitgebracht haben. Slater Kinney heißt die Band aus der Washingtoner Punk- und Indie-Szene. Und die sind auf Tour gerade mit einem neuen Album. Also Sie wollten was Älteres von denen hören.
Das neue Album ist auch sehr gut. Aber das ist jetzt ein Song, der ist vielleicht der beste von Ihnen. Schon älter.
Ja, dann wollen wir den jetzt hören. Slater Kinney bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk auf Wunsch von Ron Steinke, meinem Gast heute in der Sendung. Das ist aber auch ein ziemlich apokalyptischer Song eigentlich, Herr Steinke, oder? Es klingt wieder so fröhlich, aber der Text ist doch auch so ein bisschen finster, ne? Wenn die Welt in Flammen steht, der letzte Tanz und so weiter.
Ja, aber wollen wir jetzt hier Blümchenrhetorik und die Poesiealbum-Zeugs? Nein, das ist doch super. So ist die Welt. Und da sich mit auseinanderzusetzen und zu sagen, wir gehen nach vorne.
Ja, ich habe eine hohe intrinsische Motivation zu arbeiten und eine sehr geringe intrinsische Motivation, Bier trinken zu gehen oder Fußball zu schauen, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Das heißt, Sie sind eigentlich ein Workaholic.
Nicht, weil ich irgendwie reich werden will oder weil ich irgendwie glaube, je mehr, desto besser, sondern ja, weil es mir wirklich darum geht, was zu bewegen. Also Sie haben Impact vorhin gesagt, so, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert, man kann wirklich was bewegen, dann ist ja schon fast die Frage, mit welcher Berechtigung mache ich das dann nicht?
Sondern das entfaltet dann so einen Sog.
Ja, ich finde das... Das ist, also gerade wenn man dann merkt, welche Menschen es sind, um die es geht, ja, die wir vielleicht in den Medien oft nicht sehen und die auch in der Gesellschaft jetzt mir auch fern sind, ja, Menschen, die obdachlos sind, die wirklich vom Leben gestraft sind. Und wenn man dann sieht, also denen kann man es ein bisschen leichter machen, da finde ich, stehe ich gern ein bisschen früh für auf, ja.
Was heißt das?
Wie früh, meinst du?
Ja, wann beginnt Ihr Arbeitstag?
Ja,
wann endet er?
Das ist etwas, was man auch, also was ich zum Beispiel Studenten, Studentinnen auch immer sage, also wenn ihr überzeugt seid, dass ihr für eine gute Sache arbeitet, man kann bestimmt die Welt auch ändern, wenn man bis in die Puppen schläft und erstmal dann überlegt, was der Tag so bringt. Aber es ist, glaube ich, nicht verkehrt, dass man sagt, man zieht sich an und man ist fleißig. Also da würde ich schon für werben, dass fleißig sein sollte man nicht denjenigen überlassen, die alles gern so lassen wollen, wie es ist, sondern sollte man, gerade wenn man die Welt verändern will, machen.
Mhm. Kann man nicht die Welt bis um 5 retten und dann noch Bier trinken gehen?
Absolut.
Kann man auch mal machen.
Absolut.
Oder hier zum Konzert gehen.
Gehört auch dazu.
Das erklärt, warum Sie alle 2 Tage einen Artikel und in 11 Jahren 7 Bücher raushauen können, die auch relativ viel Recherche erfordern jeweils. Und wenn wir jetzt bei diesen großen Recherchen mal sind und nochmal zu einem weiteren Thema kommen, dann lass uns doch mal auf den Verfassungsschutz schauen. Das war so ein Thema, dem Sie sich auch zugewandt haben. War da der NSU-Prozess letztlich ein Auslöser oder waren Sie schon vorher an dem Thema dran?
Nee, das ist eigentlich unabhängig von NSU eine Besonderheit im deutschen Rechtsstaat, die mich schon immer ein bisschen irritiert hat. Also wir haben einen Inlandsgeheimdienst, der diesen sehr schönen Namen hat, Verfassungsschutz. Ja, wer würde da jetzt ein Problem drin sehen? Das ist ja erstmal... Unsere Demokratie braucht Schutz, da sind wir, glaube ich, das ist so eine Art Binsenweisheit. Aber wenn man sich's mal jetzt nüchterner betrachtet und von solchen Etiketten und Slogans mal absieht, wir haben in Deutschland einen Inlandsgeheimdienst, wir haben Inlandsspione, die haben das Recht, Leute in Deutschland auszuspionieren, selbst wenn die sich an alle Gesetze halten. Selbst wenn die keinerlei Rechtsbrüche sich vorwerfen lassen müssen, der einzige Grund ist, dass die als Oppositionelle, als radikal abgestempelt werden durch diesen Verfassungsschutz. Und das ist schon was Besonderes. Das ist etwas, was es in anderen Demokratien nicht gibt, dass der Staat sich da solche Freiheiten herausnimmt, also die Regierung gegen Oppositionsgruppen so vorzugehen. Und es ist etwas, was wir, glaube ich, absolut uns mal scharf angucken sollten, ob das so richtig ist und ob es immer auch so gut praktiziert wird.
Ja, das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass das so eine singuläre Einrichtung ist, so ein Inlandsgeheimdienst.
Ich habe in meinem Buch dann ein Beispiel eines 16-Jährigen, der bei Klimaprotesten mitgelaufen ist und der dann von Geheimdiensten angesprochen wurde, ob er nicht Lust hat, irgendwie mitzuarbeiten und da heimlich seine Kollegen oder seine Genossen da zu verraten. Oder wollen wir, ein anderes Beispiel aus meinem Buch, dass jemand in Akten landet, weil er als Minderjähriger in einer Art Schülerzeitung die These vertritt, Schulnoten sollten abgeschafft werden. Das ist der Fall eines Abgeordneten der Linkspartei, der also 12 Jahre lang im Bundestag war und der dann als Erwachsener gesagt hat, ich möchte mal gerne Akteneinsicht nehmen, was eigentlich über mich alles gespeichert ist. Und dann entdeckt er, dass er da als Jugendlicher aktenkundig wurde. Er hat gefordert, Cannabis soll legalisiert werden, die Wehrpflicht soll abgeschafft werden und Schulnoten soll abgeschafft werden. Und ich würde ja sagen, also wer mit 16, 17, 18 diese Forderungen nicht hat, vielleicht der ist vielleicht eher jemand, den man sich mal doppelt angucken sollte. Aber wohl, also was ist das denn für eine Situation, wo man die Sorge haben muss, als junger Mensch mit solchen Thesen komme ich auf den Radar eines Geheimdienstes? Ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig gesund ist für die Demokratie, oder ich will es zumindest in Frage stellen.
Ja, vor allem, was bedeutet das für die? Also welches Druckmittel hat denn der Staat dann, um die zu Zusammenarbeit zu bewegen?
Es ist ganz subtil. Also zum einen wird da natürlich Zwietracht gesät oder ausgenutzt, ja, zwischen Leuten, die in so einer Gruppe sind. Und es werden da Menschen, die irgendwie am Rand stehen oder die vielleicht eine Rechnung zu begleichen haben aus irgendwelchen Gründen, werden dann so angesprochen, ob sie nicht Lust haben, praktisch im Geheimen sich mächtig zu fühlen, indem sie da mit dem Staat kooperieren. Und zum anderen, weil sie fragen, was hat das so für einen Einfluss auf die Gruppen, wird dadurch natürlich auch eine Verunsicherung in diese Szenen hineingetragen. Und es wird dafür gesorgt, dass sich auch andere politische Gruppen, ja, dass sie auf Abstand gehen zu solchen gebrandmarkten, vom Verfassungsschutz beobachteten, zum Beispiel Klimagruppen.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat da der Verfassungsschutz auch die Möglichkeit, so jungen Leuten, eben diesen Schülern, die Sie beschrieben haben, auch richtig das Leben zu versauen.
Ja, indem er zum Beispiel dafür sorgt, dass sie dann später nicht Lehrer werden können, ja, weil im öffentlichen Dienst,
Weil sie einen Akteneintrag haben,
weil der Verfassungsschutz sie als Extremisten abstempelt. Es kann dazu führen, dass Organisationen steuerliche Nachteile haben. Das ist problematisch.
Wie kommt man überhaupt zu diesen Fällen? Also wie recherchiert man zu diesem Thema bei so einer Behörde, die sich ja ganz sicher nicht gerne in die Karten schauen lässt?
Nee, das absolut nicht. Ja, man muss nett sein. Nee, also das ist so, dass die...
Ein paar Freunde ausliefern und dann...
Also der Verfassungsschutz ist in Deutschland föderal. Es gibt also 16 Landesämter und ein Bundesamt. Und also die haben also bundesweit dann so ihre Filialen und auch teilweise Büros, die von außen gar nicht erkennbar sind als Geheimdienstbüros, sondern die sehen dann aus wie irgendwelche normalen Firmen und da gehen dann Leute ein und aus und die Nachbarn ahnen gar nicht, was da los ist. So, und dieser föderale Verbund führt dazu, dass die nicht immer an einem Strang ziehen, dass es da auch Rivalitäten untereinander gibt. Und dann hat mancher dann die Motivation, auch mal, wenn er sauer ist, auf das andere Landesamt oder auf das Bundesamt oder das Bundesamt auf ein Landesamt.
Da gibt es doch diesen runden Steinke, den können wir anrufen.
Zum Beispiel, oder wenn der einen anruft, dann ist man vielleicht doch nicht da so, dass man sofort auflegt. Also das sind dann so die Ansatzpunkte, die man hat. Und ich meine, es gibt auch von denen manchmal eine Empörung über die Art, wie es läuft. Ich habe vorhin angesprochen, die Innenministerin steuern den Verfassungsschutz. Also ein konkretes Beispiel, der Vorgänger von Nancy Faeser war Horst Seehofer von der CSU. Der war 10 Jahre lang CSU-Vorsitzender gewesen. Und als der dann die Frage vor sich hatte, soll man die AfD vom Verfassungsschutz beobachten lassen, dann hat er die Frage natürlich nicht wie so ein unabhängiger Richter betrachtet, sondern schon auch als jemand, dessen eigene
Personal
Position.
Interest, ja.
Ja, das spielt jedenfalls rein. Und ich habe dann rausgefunden, auch da haben Menschen mit mir geredet, dass der Verfassungsschutz, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, ein Gutachten intern geschrieben hatte über die AfD, wo man also zusammengetragen hat, die schlimmsten rassistischen Ausfälle der AfD. Und dieses Gutachten wurde dann Herrn Seehofer vorgelegt, weil er als Innenminister das letzte Wort hat und den Daumen heben oder senken sollte, ob man die Partei jetzt geheimdienstlich in die Zange nimmt. Und der hat das Gutachten aufgemacht und ist fast vom Stuhl gefallen, weil er da las, dass die Sätze, die man der AfD angekreidet hat, die rassistischen Sätze zum Beispiel lauteten, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und dann sagt der Herr Seehofer, Moment mal, das ist ja mein Copyright.
Von mir.
Das ist ja mein berühmter Satz. Oder auch andere Sätze, ja. Also ich meine, in der CSU gab es auch Leute, die gesagt haben, ich werde gegen die Einwanderung in unsere Sozialsysteme kämpfen bis zur letzten Patrone. Also solche Sätze, die nach dem Mord an Walter Lübcke, an dem CDU-Politiker in Kassel, auch nochmal eine ganz andere Abgründigkeit haben. So, und solche Sätze sind durchaus parallel zu manchen der Töne, die auch in der AfD präsent sind. So, und dann hat der Herr Seehofer nicht gesagt, oho, da habt ihr aber einen Punkt, das werde ich auch mal meinen Parteifreunden sagen, da vielleicht sind wir da wirklich übers Ziel hinausgeschossen, sondern Herr Seehofer hatte die Macht und hatte auch den Willen zu sagen, so geht's nicht. Und dann musste wirklich der Verfassungsschutz nochmal nachsitzen und das Gutachten letztlich zusammenkürzen. Und dann durften die erst wiederkommen, als das Gutachten lautete, das, was die AfD macht, das prangern wir an, aber wir haben keinerlei Kritik und wir sagen es sogar schwarz auf weiß, das, was die CSU macht, also Kritik an Auswüchsen der Parallelgesellschaft beispielsweise, wie es dann formuliert wurde, das bleibt unangetastet und das sehen wir nicht kritisch, gegen deren eigene Überzeugung. Und da muss ich sagen, also wenn wir die Theorie haben, wir haben hier einen demokratieschützenden Dienst, und wir haben die Praxis, dass am Ende aber Parteipolitiker dann ihre Interessen da durchsetzen können. Das widerstrebt ein bisschen meiner liberalen Grundsicht.
Gut, der Verfassungsschutz kann da einfach politisch eingesetzt werden oder wird es eben auch nach Ihrem Beispiel und kann einfach eine Oppositionsarbeit erheblich stören dadurch.
Manchmal freut es einen vielleicht, aber es sollte einen eigentlich nicht freuen. Denn das Instrument als solches ist heikel, ist problematisch. Unabhängig davon, ob es mal auch von jemandem genutzt wird, von einem Verfassungsschutzchef, der einem vielleicht politisch sogar mal näher steht als ein anderer. Es ist grundsätzlich ein heikles, problematisches Instrument, wenn Bürger ausgeforscht und angeprangert werden können, die sich nur ihrer Meinungsfreiheit bedienen.
Ja, was die Abschaffung des Verfassungsschutzes angeht, das ist ja eine Forderung, die Sie erheben, da würde wahrscheinlich Frau Weidel und Herr Gauland würden Ihnen begeistert zustimmen, sofort.
Frau Weidel und Herr Gauland, deren Partei würde ich am ehesten verbieten wollen. Also ich finde es absolut richtig zu beklagen, dass diese Partei eine Gefahr für die Demokratie ist. Ich finde nur, es wäre gut, diese Entscheidung in den Händen von den Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts zu haben, die da nämlich wirklich politikfern, wirklich unabhängig draufblicken, mit einem wesentlich nüchterneren, objektiveren Blick und die am Ende mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass diese Partei verboten gehört. Das wäre mir viel lieber, als dass man sagt, das machen irgendwelche Innenminister, die selber Parteipolitiker sind. Und dann wird es, selbst wenn die Entscheidung am Ende noch so richtig ist, immer ein Geschmäckle behalten.
Sie werden an der Stelle eigentlich immer gefragt, ob Sie selbst davon ausgehen, dass Sie beobachtet werden. Weiß man ja in der Regel nicht. Aber denken Sie das in irgendeiner Form mit im Alltag?
Also ich achte schon darauf, wem ich was sage und würde da auch beim Verfassungsschutz immer vorsichtig sein, wie man da sich selber in die Karten blicken lässt. Aber man darf sich davon nicht verrückt machen lassen. Ne? Man muss am Ende seine Arbeit machen und ohne ein Grundvertrauen darauf, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wäre es ja schwierig.
Wird man irre, ne?
Ja, und ich glaube auch, es ist nicht nötig. Dieses Grundvertrauen kann man schon grundsätzlich haben.
Aber keine Paranoia.
Paranoia. Sollte man nicht haben,
ja. Ja. Danger Dan, der Frontmann der Antilopen-Gang, bei dem könnte man sich schon vorstellen, dass da jemand ein Auge drauf hat. Das ist ihr nächster Musikwunsch und die Antilopen-Gang, die pflegt gewisse freundliche Verbindungen zu einer anderen Band aus dem sogenannten linken Spektrum, namentlich Feine Sahne Fischfilet. Und von denen weiß man, dass die beobachtet werden. Die tauchen auch in Verfassungsschutzberichten auf. Im neuen Video der Antilopen-Gang, da knutscht Danger Dan sogar mit Monchi, dem Frontmann von Feine Sahne Fischfilet. Das ist natürlich sowieso höchst verdächtig. Ne?
Aber wie wahnsinnig. Diese Band wurde vom Verfassungsschutz beobachtet zu einer Zeit, wo Pegida nicht beobachtet wurde. Das ist doch irre.
Sie wollten aber nicht dieses Lied Verliebt der Antilopen-Gang hören, sondern Sie wollten ein anderes Lied hören. Da geht es um den Hamas-Überfall auf israelische Zivilisten vom 7. Oktober und um die Reaktionen darauf in Deutschland. Wollen wir den Titel zuerst anhören und dann drüber sprechen?
Gerne.
Auf der Sonnenallee, du gehst mit Kippa noch nicht mal auf die Champs-Élysées. Die Zeiten sind rau und ich weiß nicht genau, ob ich mich trau, morgen nochmal in die Zeitung zu schauen. Und ich dreh meine Runden, seit dem 7.10. will ich das Gespräch nicht mehr suchen. Überraschung, auch Greta hasst Juden, damals waren ganz schnell die Täter verschwunden. Heute sind die größten Antisemiten alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden. Und der Kanzler hört sich so bestürzt an. Da
Danach trinkt er Tee mit den Mördern. Es ist ein Irrgarten, es ist das nackte Grauen. Du denkst schon lang daran, mit deinen Kindern abzuhauen. Es siehst doch nie wieder Ohnmacht.
Die Antilopengang mit einem Lied zur Zeit. Ja, eine Band, hier auch eine linke Band, die einen Song zu diesem Thema schreibt. Damit stehen sie ziemlich allein auf weiter Flur. Ich habe selber geschaut, nach dem 7. Oktober, die üblichen Verdächtigen Grönemeyer und Co. Es ist ja still geblieben allgemein. Teilen Sie das Erstaunen und die Enttäuschung darüber, Rohnstenke?
Ja, also unsere Gesellschaft ist ja zusammengesetzt aus vielen kleinen Teilen der Gesellschaft. Und natürlich in der politischen Elite gab es große Solidarität mit den israelischen Opfern. Aber wenn man sich dann den anderen Teil anschaut, die Kulturszene zum Beispiel oder die linke Szene, dann fiel dort doch auf, wie still es geblieben ist, wie wenig die, also wie alle Leute so pfeifend sich so die Fingernägel angeschaut haben, weniger. Das ist unentschuldbar und das ist ein wirklich auffälliges Defizit an Empathie, was sich da gezeigt hat.
Was würden Sie sagen, hat sich mit diesem 7. Oktober verändert, auch für Sie in Ihrem Weltbild vielleicht?
Also das ist auf der politischen Linken, auch auf der politischen Linken muss man sagen, die Vorstellung gibt, beim Blick auf Israel, Palästina, das einen sind die Starken, das andere sind die Schwachen und dann halten wir halt immer zu den Schwachen. Das ist nicht ganz neu, ja. Das ist so eine sehr vereinfachende, auch sehr verkürzende Sichtweise. Das ist jetzt deswegen keine neue Erkenntnis, aber das ist doch noch einmal also wirklich brutal klar geworden nach dem 7. Oktober. Vielleicht augenfälligsten ist das ja an einigen Unis geworden, wo also Leute, die sich sonst für Flüchtlingsrechte, für Gender Equality, für ganz wichtige Dinge einsetzen, überhaupt keine Motivation gezeigt haben, den Terror der Hamas zurückzuweisen und zu sagen, dass das ein Unrecht ist, was da geschehen ist, und dass sie im Gegenteil eher so die Geschichte nachgebetet haben, Israel sei ja ein Kolonialgebilde, was da im Nahen Osten gar nichts verloren hätte. Die Juden seien also sowas wie weiße Kolonialisten, die eigentlich da abhauen müssten.
Wenn das Teil der Absicht war, dass auch Israel sich da in Schuld verstricken muss, um diesen Angriff zu erwidern, oder dass es das tun wird unter dieser Regierung, ist das natürlich doppelt bitter zu sehen, wie dieses Kalkül aufgeht, ne?
Und ja, das sehe ich auch so. Und das ist nicht etwas, was jetzt diese Schuld in Luft auflöst. Diese Schuld ist da. Also so wie das israelische Militär gerade vorgeht, ist Unrecht. Ist himmelschreiendes Unrecht. Also am klarsten sieht man, dass die Zufuhr von Nahrungsmitteln, von frischem Wasser, von Medikamenten abgeschnitten wird. Das ist ein glasklarer Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht. Ich finde es absolut richtig, dass der Internationale Strafgerichtshof ermittelt, rechnen auch damit, dass da ein Haftbefehl, der jetzt beantragt worden ist, auch erlassen werden wird, unter anderem gegen Netanyahu, den Ministerpräsidenten von Israel. Das ist alles richtig. Und gleichzeitig ist es aber auch richtig zu sagen, die Palästinenser werden sich dran gewöhnen müssen, dass Juden da bleiben. Was ist so schwer daran, das beides zu sagen? Und warum hören wir in großen Teilen der linken Szene eben nur die eine Hälfte der Geschichte?
Jetzt muss man sagen, einige Zeilen aus diesem Lied sind sehr umstritten. Es ist viel darüber debattiert worden. Es geht vor allem um diese Zivilisten in Gaza sind Schutzschild der Hamas und Schutzschild der Nachfahren der Juden vergaser. Da wird dann diese Parallele gezogen. Es klingt dann, als ob Palästinenser die Nachfahren der Juden vergaser wären, was sie ja de facto nicht sind. Das sind dann vielleicht eher unsere Vorfahren, beziehungsweise wahrscheinlich eher meine. Das hat natürlich irgendwie zu diesen überhitzten Reaktionen gegenüber diesem Song auch beigetragen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man so einen Song macht, dann gibt es auf jeden Fall hitzige Reaktionen. Das ist, ist ja auch das, was jetzt so anerkennenswert macht, ja, dass eine Band, die in der linken Szene ihre Hörerinnen und Hörer hat, sich überhaupt nicht scheut, was zu sagen, was die Leute auch mal dringend gesagt bekommen sollten. Man kann gerne drüber streiten. Ich glaube, so Nazi-Vergleiche sind selten so ganz zielführend. Ja. Ganz. Und deswegen ist es auch so nicht die eleganteste Verwendung einer so eine Metapher gewesen. Aber wie gesagt, das Lied als Ganzes wird dadurch überhaupt nicht geschmälert. Und der Mut zur klaren Ansage ist sehr, sehr anerkennenswert.
Jetzt muss man kein jüdischer Mensch sein, um das Erstarken des Antisemitismus auch in Deutschland zu sehen und darüber erschüttert zu sein. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, erstens selbst betroffen zu sein und zweitens darüber schon lange geforscht und recherchiert zu haben, wie Sie das getan haben. Sie haben ein Buch zum Thema veröffentlicht, schon vor Jahren. Da hätte man jetzt einen Schritt nach vorne gehen können von diesem Punkt aus, aber es ist scheinbar eher ein Schritt zurückgegangen. Wie sehr hat Sie das selbst erschüttert oder wie haben Sie das selbst für möglich gehalten, was jetzt seit diesem 7. Oktober passiert ist?
Ja, also das erleben wir in den vergangenen Jahren immer wieder, dass wenn der Nahostkonflikt aufflammt, dass dann hierzulande Synagogen, jüdische Schulen, jüdische Kindergärten sogar angegriffen werden. Ich erlebe das auch als jüdischer Mensch, der in Berlin lebt und in diesen Institutionen ein- und ausgeht.
Inwiefern erleben Sie das?
Ja, wenn ich zum Elternabend in der jüdischen Schule gehe, dann gehe ich durch einen Metalldetektor, wie am Flughafen.
Aber immer schon?
Immer schon.
Aber das heißt, es hat Sie mit anderen Worten nicht überrascht?
Es wäre schön eigentlich, wenn es mich überrascht hätte, weil dann hätte ich bis jetzt in so einer naiven, schönen Welt gelebt. Nein, das hat mich leider nicht mehr überrascht. Und trotzdem, ich bin noch nicht davon frei, dass es mich wirklich immer noch in die Magengrube trifft. Immer wieder aufs Neue. Also es gab schon vor dem 7. Oktober oder besser gesagt vor dem Gaza-Krieg, der ja hauptsächlich der Auslöser ist für diese Aggression, durchschnittlich 2 antisemitische Gewaltakte in Berlin pro Woche, was ja schon für sich genommen bei der winzigen Größe der jüdischen Community übel ist. Jetzt sind es 14 pro Woche, also 2 am Tag. Das ist so, wie man sich vorstellt, bei aller Empörung, die man über Herrn Erdogan in der Türkei haben sollte, würde ich jetzt mal sagen, ja, wegen der Art, wie er gegen die Kurden vorgeht. Rechtfertigt das doch in keinster Weise, dass irgendjemand hier auf die Idee kommt, einen türkischen Kulturverein, eine Teestube oder eine Moschee anzugreifen. Da würden wir uns doch alle gegen verwahren. Wenn es aber um Israel und Juden geht, dann ist leider ganz oft so diese Vorstellung verbreitet, naja, das ist schon, trifft schon nicht ganz die Falschen, die hängen ja auch zusammen. Und das ist leider das Problem, was wir jetzt seit 9 Monaten, seit dem Beginn des Gaza-Krieges, letztlich von Monat zu Monat schlimmer erleben.
Einige meiner jüdischen Bekannten haben mir erzählt, dass es sie mit am meisten getroffen hat, dass es so in den persönlichen Bereich eingedrungen ist und dass sie viele Freundschaften verloren haben in der Zeit, weil Leute sich geweigert haben, über politische Themen überhaupt zu sprechen oder weil sie sich abgekehrt haben. Ich frage mich, ist das ein Thema, was Sie auch betrifft?
Ja, also ich meine, es wäre jetzt eitel, da jetzt so meine eigene Betroffenheit irgendwie so in den Vordergrund zu stellen. Aber was ich glaube,
ist eine Sendung, wo es auch um Sie geht.
Ja, aber man will ja das Thema auch nicht klein machen. Es ist so, dass es insgesamt unter allen meinen jüdischen Freunden und in unserer ganzen Community gibt es eine Rückzugsbewegung, schon seit Jahren. Der Anschlag in Halle, die diversen Gaza-Kriege der vergangenen Jahre, 2014, 2018, 2021 auch schon, haben dazu geführt, dass die Leute immer mehr ihr Jüdischsein ins Private zurückziehen. Und das setzt sich fort, dass dann auch innerhalb von Freundschaften die Themen, also man immer weniger da Lust hat, das mit anderen zu teilen, die außerhalb von so einem ganz engen Kreis sind. Das ist übel. Ja, das ist wirklich ein Erfolg, kann man sagen, dieser Aggression von außen. Und ich versuche, dass das nicht das letzte Wort ist, dass man trotzdem aus sich herausgeht. Ich meine, auch in der Sendung wie heute, dass ich da offen drüber rede, dass ich überhaupt mich irgendwie, obwohl meine Arbeit ja eigentlich eine juristische ist und eigentlich nichts mit mir persönlich unbedingt zu tun hat, trotzdem oute ich mich oder rede da offen drüber, weil ich glaube, dass am Ende ja auch nur das hilft, dass man irgendwie sich diese Räume nimmt und dass man diese Offenheit, diese Sichtbarkeit weiterhin hat. Aber es ist schwieriger geworden, das stimmt schon.
Sind Sie denn auf der anderen Seite auch dafür angegriffen worden, dass Sie die israelische Kriegsführung zum Beispiel dann so öffentlich kritisiert haben?
Ja, aber das ist also normal. Ich werde also dafür angegriffen, dass ich einen...
Sie sitzen eigentlich gerne zwischen den Stühlen irgendwie, ne?
Also bei der Diskussion gibt es auch nur zwischen den Stühlen. Also der Nahostkonflikt, da habe ich schon noch nie erlebt, dass man darüber etwas kommentieren kann, ohne gleichzeitig attackiert zu werden als Netanjahu-Propagandist wie auch als Antisemit. Damit muss man leben, muss man einen eigenen Kompass stattdessen folgen und nicht irgendwie einem Social-Media-Meinungsbild nach dem Mund reden.
Ich möchte noch eine allgemeinere Frage loswerden. Ich nehme Sie jetzt nach diesen 1,5 Stunden als jemanden wahr, der so mit seinem ganzen Schaffen fest in der Tradition der Aufklärung steht quasi. Also in diesem Denken, dass es einen Fortschritt geben kann durch Erkenntnis, wenn man die Dinge aufdeckt, wenn man argumentiert, wenn man sich austauscht. Aber sehen wir gerade nicht überall, dass Emotionen eigentlich die härtere Währung sind als Fakten? Wenn wir in die Politik schauen, wenn wir schauen auf so Fragen wie den Klimawandel, was wissen wir nicht alles? Aber was passiert?
Ja, also das mit dem Klimawandel ist tatsächlich etwas, wo ich glaube aber, dass Emotionen heute viel besser auch fürs Gute genutzt werden als noch vor ein paar Jahren. Also Sie haben recht und trotzdem ist es nicht so düster, glaube ich, wie Sie
es... Dann sage ich jetzt Trump.
Ja, also Klimawandel, ich möchte es einmal illustrieren, was ich damit meine. Ja, also als ich zur Schule gegangen bin, haben wir auch schon gewusst, dass es den Klima, also die Erderwärmung gibt und dass der Meeresspiegel steigt und Al Gore hatte diesen berühmten Film und so weiter. Aber es wurde immer darüber geredet in so naturwissenschaftlichen Begriffen. Und es hat jetzt die Herzen nur von wenigen so richtig stark bewegt. Heute reden wir viel stärker, oder die Klimabewegung macht das jedenfalls, von Klimagerechtigkeit, ja, davon, dass sich also Menschen in reichen Ländern es gut gehen lassen auf Kosten von Menschen am Äquator oder von künftigen Generationen. Und man hat also viel mehr dieses Zwischenmenschliche vor Augen. Das emotionalisiert, könnte man jetzt zynisch sagen, das Thema mehr. Aber ich würde ganz positiv sagen, das macht auch viel greifbarer, um was für eine Frage es auch wirklich geht. Ja, es geht um eine Gerechtigkeitsfrage. Das macht mir sogar eigentlich Hoffnung. Ja.
Ich sehe, Sie sind einfach ein sehr optimistischer Mensch.
Ja, und mit Trump bin ich natürlich nicht so optimistisch, aber der AfD auch nicht. Ja, aber ich glaube schon, dass da man auch lernen kann, also auch für das Gute voranzukommen. Und ich glaube auch, dass es an vielen Stellen schon ganz gut funktioniert und dass man da weitermachen sollte.
Okay, Sie sagen, Pessimismus bringt einfach auch nichts.
Gibt genauso viel Grund für Optimismus wie für Pessimismus. Es gibt nur gar keinen Grund für Zurückgelehntheit und Desinteresse. Ja.
Gut, dann soll das heute unser Schlusswort sein, würde ich sagen. Rune Steincke, ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Hat Spaß gemacht.
Danke.
In der kommenden Woche gibt es auch wieder Zwischentöne. Da wird die Publizistin Unda Hörner zu Gast sein bei meinem Kollegen Joachim Scholl. Ja, und mit diesem Programmhinweis könnten wir eigentlich schließen, wenn wir nicht noch eine Musik auf dem Zettel hätten. Cat Power mit dem Song Love and Communication. Und das Motto ganz subtil, so am Schluss, ne, habe ich gedacht, passt vielleicht ganz gut.
Ja, ist eigentlich eine traurige Sängerin, also eine, die...
Die einzige hier heute in diesem Programm.
Die, ja.
Habe ich doch noch eine gefunden.
Alle gehen mit ihrer Trauer anders um, aber das ist jetzt ein hoffnungsvoller Song. Sie hat auch andere, es gibt auch einen Song, der heißt Hate, dieser heißt jetzt Love and Communication.
Den haben Sie natürlich ausgesucht hier.
Der hat vielleicht also diesen Hoffnungsschimmer, den wir alle brauchen.
Ja, also nur Liebe reicht wahrscheinlich auch, aber wenn man beides kann, ist ja umso besser.
Genau.
Gut, dann in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Sonntag und sage auf baldiges Wiederhören.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.